Rechtfertigung und Heiligung von G. D. Krummacher. Kapitel 12. Der Weg zur Heiligkeit. Dritte Predigt. Denn, Herr, du bist die Hoffnung Israels, die Quelle des lebendigen Wassers. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Denn du bist mein Ruhm. So bekennt und betet Jeremia im Namen der Kirche. Der Prophet nennt Gott die Hoffnung Israels. Das ist denjenigen, auf welchen Israel in allen seinen Anliegen, Bedürfnissen und Bedrängnissen seine Hoffnung setzt und von dem es Hilfe und Errettung erwartet. Freilich möchte man dagegen einwenden, es mangle ja dem Israel, diesem armen Sünderhaufen, der da bekennen muss, aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid. Oder wenn wir einen Einzelnen aus ihnen hören wollen, siehe, ich bin in sündlichen Wesen geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Es mangle ihm an allem Fug und Recht, den Herrn zu seiner Hoffnung zu machen, ihn anzuflehen, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. So ist das freilich wahr. Statt der Hilfe hat es eher Strafe zu erwarten, Zorn und Ungnade, und bekennt das auch. Geh nicht ins Gericht mit deinem Knechte, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Das erkennt Israel mit Missfallen an sich selbst. Aber so ganz ohne Fug und Recht ist doch die Gemeinde keineswegs. Freilich ist das kein ihr selbst anklebendes Recht, denn was tue ich dir damit, o du Menschenhüter? Ich habe gesündigt. Sie liegt nicht auf eigenes Recht vor Gott. Aber wir elende Sünder haben doch ein wohlerworbenes, ein wohlbegründetes, ein vollkommenes und überherrliches Recht, auf Gott zu hoffen und uns alles, ja, des allerhöchsten Guts zu versehen, mit aller Zuversicht zu versehen. Möchten dagegen auch die bedeutsamsten Einwendungen geschehen, hergenommen von der heiligen Majestät Gottes, vor der Himmel und Erde fliehen, hergenommen aus unserem eigenen Leben und Herzen, das von Sünde wimmelt, hergenommen aus unserem eigenen Gewissen, das uns verklagt, aus dem Gesetz Gottes, das wir übertreten haben, auch noch sogar immer da zu allem Bösen geneigt sind, wo nun der Satan noch mächtig zugreift und den schwachen Glauben ans Zappeln bringt. Dennoch haben wir das köstliche Recht, auf Gott zu hoffen und zu sprechen, »Hilf du mir, so ist mir geholfen.« Dieses Recht hat uns der Sohn Gottes erworben, da er für uns ein Sünder geworden ist, da er sich mit seiner Gerechtigkeit ins Mittel geworfen, da er uns versöhnt und die Handschrift unserer Sünden ganz getilgt und aus dem Mittel getan hat. In Christus ist Gott unser Freund. Unser Freund ist er geworden. Das steht fester als Himmel und Erde. Die werden vergehen. Aber das Wort des Herrn bleibt ewiglich. Dies ist nun das Terrain, der Boden, auf welchem Christen stehen, auf dem sie fechten und streiten sollen gegen allen Vorschub an, welcher von irgendeiner Seite geschieht, bis auf den Tod. Ach, dieser Fechtplatz werde uns recht familiär und bekannt, wo wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind. Sintemal ihr unter der Gnade seid. Römer 6, Vers 14. Das ist nun der merkwürdige Gegensatz gegen das Sein unter dem Gesetz, der Weg, dass die Sünde ihrer Herrschaft beraubt wird, der einzige, der zuverlässige Weg. Lasst uns denn auch darüber nachdenken, wo wir sehen, was wir unter der Gnade verstehen, woraus sich dann von selbst ergeben wird, was das Sein unter derselben mit sich bringt. Wir nehmen hier das Wort Gnade in seinem weitläufigeren Sinn als den Inbegriff aller Heilsgüter, aller Segnungen, aller Wohltaten für arme Sünder durch Jesus Christus, unseren Herrn. Sie heißt deshalb auch das Königreich Gottes, das Himmelreich oder das Königreich der Himmel. Die Gnade ist aber nirgends als in Christus Jesus. Sie ist durch ihn geworden. Er ist davon voll. Es ist die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Sie geht also von ihm aus und ihm gebührt davon und dafür allein alle Ehre. Darum heißt und ist er in diesem wundervollen und herrlichen Reich der König, in dessen Hand und Macht alles steht. Wir beten nach seinem Befehl, dass dieses Reich kommen möge, und es ist gekommen und wird kommen. Es sind die Geheimnisse dieses Reichs, die das Evangelium verkündigt, die durch den Heiligen Geist aufgeschlossen werden. Dieses unaussprechliche, herrliche Reich nun schließt alle Übel aus und alles Gute fasst es in sich. Sobald jemand in dasselbe eintritt, wird er augenblicklich aller Übel enthoben, aller Güter teilhaftig. Gutes und Barmherzigkeit folgen ihm, wenngleich auch nicht in völligem Genuss, doch dem Recht und Besitz nach. Lasst uns aber einige der Übel erwägen, welche aus diesem Reich verbannt, und einige Güter, welche in demselben einheimisch sind. Verbannt aus diesem Gnadengebiet sind alle Übel, wie sie Namen haben, oder wenn sie noch da sind, so müssen sie zum Guten mitwirken. In diesem herrlichen Gnadengebiet und Königreich der Himmel ist zum Beispiel die Sünde nicht mehr, sondern gehört zu dem Alten, was vergangen ist. Wie herrlich sind die Beschreibungen, welche das Evangelium davon macht, wenn wir auf das Allgemeine sehen. Was für Ausdrücke sind das, wenn zum Beispiel gesagt wird, die Missetat sei versöhnt und zugesiegelt, sie sei in die Tiefen des Meeres geworfen, wie eine Wolke vergangen und gleich einem Nebel verschwunden. Sie sei auf einen Tag hinweggetan, könne gesucht, aber nicht gefunden werden. Das sind Redensarten des Alten Testaments. Das Neue Testament ist nicht weniger vortrefflich hierüber. Die Sünde ist hinweggenommen, heißt es in vielsagender Weise. Christus hat sich geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Er hat sie an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen. Er hat uns versöhnt. Er hat uns abgewaschen mit seinem Blut von unseren Sünden. Unser alter Mensch ist samt ihm gekreuzigt, getötet und begraben, um noch stets gekreuzigt zu werden, zu sterben und begraben zu werden oder zu sein und so gehalten zu werden. In diesem Gnadengebiet und Königreich der Himmel kann ferner und insbesondere die Sünde nicht mehr verdammen. Ist sie abgetan und aufgehoben, wie sollte sie dann noch eine solch schreckliche Gewalt ausüben können und dürfen? Für diejenigen, die in Christus Jesus sind und die nicht nach dem Fleisch leben, gibt es keine Verdammnis mehr. Dies schreckliche Ungeheuer, die Sünde, geht freilich mit wütendem Ungestüm aufs Verdammen los. Aber es ist seines Stachels beraubt, nämlich des Gesetzes und des Fluchs desselben. Oh, herrliches Reich! In demselben zeigt sich ein Gott, nicht wie auf Sinai auf einem Richterstuhl, der alles in Todesangst und Schrecken setzte, sondern auf einem Gnadenthron und bei demselben ein Lamm, das geschlachtet ist, einer, der für alle gestorben ist, wo wir dann dafür halten, dass sie alle gestorben sind, der uns vor demselben vertritt, wo man also ohne die geringste eigene Würdigkeit fragt, wer will beschuldigen? Wer will verdammen? Und antwortet, Christus ist hier. In diesem herrlichen Reich kann auch die Sünde nicht mehr herrschen. Sie mag sich anstellen, wie sie will. Gott selbst hat die Sünde im Fleisch verdammt und sie vom Thron gestoßen, den sie sonst ewiglich innebehalten hätte. Sollten wir deswegen verzagen, weil unsere Sünde über unser Haupt gewachsen und groß geworden ist bis an den Himmel, weil alle unsere eigenen Vorsätze scheitern und ein Gefecht wie mit dem Leviathan ist, welcher der bebenden Lanze spottet, Eisen wie Stroh und Erz wie faules Holz achtet? Sollten wir verzagen, weil in uns keine Kraft ist? O nein, denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und es ist eine allmächtige Gnade, die dem ruft, das nicht ist, dass es sei. Wie Gott das Licht hieß aus der Finsternis hervorleuchten, so gibt er einen hellen Schein in die Herzen, wo sonst nichts als Finsternis war. Darum Mut! Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat. Möchten auch gewaltige Niederlagen vorhergehen. Die Sünde kann, sie soll, sie wird nicht herrschen über die, welche unter der Gnade sind. In diesem herrlichen Gnadengebiet ist kein Tod mehr, wenngleich freilich die Todesgestalt noch bleibt. Mit der Sünde ist auch der Tod aufgehoben. Und wo das eine nicht ist, da kann auch das andere nicht sein. Es sei fern von uns, dass wir von den Gläubigen sagen sollten, sie stürben, da der Herr Jesus sagt, wer an ihn glaube, der werde leben, obgleich er stürbe, ja, er werde nimmer sterben. Das Wort Christi stellt sich hier der natürlichen Erscheinung gegenüber, und seine Gläubigen wissen, wem sie am meisten trauen sollen. Ja, das, was noch vom Tode übrig ist, gereicht nur zum größten Vorteil. Es ist der letzte, aber auch vollkommen wirksame Stoß, der dem alten Menschen, der dem Leib des Todes versetzt wird und woran er vollkommen und für immer stirbt. Es ist ein Einreißen der Wand und des Gitters, die den Freund uns noch verbargen, und das gänzliche Zerreißen des Vorhangs vor der Herrlichkeit. Kurz, einem Gläubigen kann nichts Erwünschteres widerfahren, als wenn ihm das widerfährt, was man Sterben nennt.
Sondern unter der Gnade.
Unter derselben ist kein Zorn, wovon außer derselben alles in einem verzehrenden Feuer brennt. Uns aber hat Gott nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier offenbart sich Gott auf eine andere Weise als im Gesetz. Das Gesetz stellt ihn nur in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit dar, als ein verzehrendes Feuer, dem sich kein Sünder nahen kann. Aber Gott war und ist auch in Christus, die Welt mit sich selbst dadurch versöhnend, dass er ihnen ihre Sünden nicht zurechnet. Da ist er die Liebe und nichts als Liebe, in einem solchen Maße, dass es allen Verstand übersteigt. Dass der Sohn Gottes selbst darüber staunt, dass sie keinem Zweifel und keiner Bedenklichkeit Raum lässt, sondern dem unbegrenztesten Vertrauen Bahn macht. Er offenbart sich hier als gnädig und barmherzig, als ein Gott von vollkommener Seligkeit, als ein Gott, der Missetat, Übertretung und Sünde vergibt, der Gottlose gerecht spricht. Er zeigt sich hier als Vater, als unseren, des Herrn Jesu Christi und unseren Vater. So will er von uns angesehen und gehalten sein, auch unter Umständen, wo uns Leib und Seele zu verschmachten drohten, ja, wo er sich, wie Hiob redet, in einen grausamen gegen uns verwandelt zu haben schien. Durch die Sendung seines Sohnes, durch dessen Dahingabe in den Tod, hat er seine Liebe ein für allemal so bewährt und über alle Zweifel erhoben, dass seine Allmacht sogar nichts tun kann, wodurch er dies widerlegen könnte. O Seligkeit, zu glauben und zu erkennen die Liebe, die Gott zu uns hat! Wie ungeschickt sind wir dazu, wie zum Misstrauen geneigt! Hier gibt es einen herrlichen Glaubenskampf, um Freudigkeit zu behalten, selbst auf den Tag des Gerichts. Denn bei mir, spricht der Herr, ist kein Zorn. Und so offenbart er sich in dem Gnadengebiet. Herrliches Land! Da ist Gutsein! Da lasst uns Hütten bauen!
sondern unter der Gnade seid ihr und also keinem Verderben ausgesetzt. Alles bezweckt nur Segnen und Wohltun, wie dem Jakob und seinem Samen verheißen ist. Ich will dir wohltun. Freilich gestaltet sich bisher das Reich der Gnade hier auf Erden wie eine Rose unter den Dornen. Durch viele und mancherlei Trübsale müssen wir ins Reich Gottes gehen. Christus kündigt jedem, der sein Jünger sein will, an, er müsse sein Kreuz auf sich nehmen, und zwar täglich, so dass wohl Leichteres und Schwereres abwechseln. Er selbst hat uns ein Vorbild gelassen, dass wir nachfolgen sollen seinen Fußstapfen. Von diesen Trübsalswegen zu reden, tut jetzt nicht Not. Sie stehen aber den Christen so gewiss bevor, dass sich Gott eben durch Züchtigungen gegen sie als gegen Kinder erweist. Aber sie sind von großem Nutzen, wenn sich derselbe auch nicht alsbald zeigt. Sie werden deswegen einer Saat verglichen, die ihre Zeit zum Aufgehen haben muss. Indessen, wie dem auch sei, eigentliche Übel, das heißt solche Übel, die auch nichts als üble Folgen haben, treffen diejenigen nicht, die unter der Gnade sind. Vielmehr muss ihnen alles zur Seligkeit mitwirken. Und so groß der Vorteil ist, der in diesen Worten zugesichert wird, so wenig Sicherung gegen irgendeine Unannehmlichkeit bieten sie dar. Wem alles zum Besten dienen muss, dem kann auch alles widerfahren. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, als dem Tod übergeben, ein Schauspiel der Welt, den Engeln und den Menschen. Ob das aber auch, was diese Welt angeht, bis ans Ende derselben sofort dauern werde, kann man nicht behaupten. Wir gehen einer herrlicheren Zeit der völligen Entwicklung des Seins unter der Gnade entgegen, einer völligen Offenbarung der Kinder Gottes, wie sie bisher noch nie stattgefunden hat, und in dem Maße, als sie diesseits der Ewigkeit stattfinden kann. Darauf hoffen wir, danach sehnen wir uns, darum beten wir.
Wir sehnen uns auch bei uns selbst nach der Kindschaft und warten auf unseres Leibes Erlösung. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder, und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden.
So haben wir denn einige Übel betrachtet, die in dem Gnadengebiet nicht stattfinden. Lasst uns nun noch einige Güter erwähnen, die hier regieren. Der Güter sind aber nicht nur einige, sondern alle zusammen. Keines fehlt. Mit Recht sagt deswegen David: Mir wird nichts mangeln. Seid ihr unter der Gnade, so besitzt ihr die vortrefflichsten Vorrechte, die eben sie gewährt. Eines dieser Vorrechte von vorzüglicher Art besteht darin, dass das Fordern an euch ist.
Heische von mir, so will ich dir die Heiden zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum, heißt es in Psalm 2.
Zwar ist hier Christus gemeint, aber Christus ist kein Einzelner, sondern ein Kollektivum, wie er selbst sagt.
Ich und die Kinder, welche mir Gott gegeben hat. Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und er sterbe, so bleibt's allein. Wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte.
Christus wird vollständig durch seine Gemeinde. Er das Haupt, sie die Glieder. Die Verheißungen, die ihm gegeben sind, gehen auch seine Glieder an, also auch diese.
Heische von mir, so will ich dir die Heiden zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles ist euer.
Oh, wie reich und selig wird die Seele, der es gegeben ist, dies einzusehen, zu verstehen und dementsprechend wirksam zu sein. Bisher umringt und geplagt von der Menge der Forderungen, die an sie geschahen und deren keine einzige sie zu erfüllen vermochte,
wie sauer sie es sich auch werden ließ, sieht sie sich jetzt in das Gnadenreich versetzt, wo sie nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade ist, wo das Fordern an ihr ist, wo sie umsonst kauft und ihr unentgeltlich zugeteilt wird, was zum Leben und göttlichen Wandel dient. Sondern unter der Gnade. In ihrem herrlichen Gebiet ist Gerechtigkeit, welche Paulus als das erste Gut derselben nennt, nicht eine Gerechtigkeit, die selbst erworben werden müsste, sondern die schon erworben ist, nicht Flickwerk, sondern höchst vollkommen, nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Er thront hier auf dem Gnadenstuhl, von wo Gnade und Vergebung der Sünden ausgeht, wo der höchste Richter Gottlose gerecht spricht, wo er sich als ein solcher offenbart und als ein solcher erkannt sein will. Dies ist der Grund des Ganzen. Der Gerechtigkeit Frucht ist Friede mit Gott und unserem Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Hier wird eine bewunderungswürdige Kraft mitgeteilt, durch welche Dinge ausgerichtet werden, die sonst unmöglich wären, indem sie in den Schwachen mächtig ist. So rühmen wir uns am liebsten unserer Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei uns wohne, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ja, damit wir alles in eins zusammenfassen, Christus selbst wird hier gegeben, dass er in uns wohne und in uns wandle, dass er selbst sei unsere Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wie unmöglich kann da die Sünde herrschen? Oh, welch ein herrlicher Stand ist denn doch der Stand, nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade zu sein. Keine Zunge kann dessen Vortrefflichkeit aussprechen, kein Verstand denselben erreichen, keine zeitliche Erfahrung ihn erschöpfen. Ja, gewiss, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Eurer nicht wenige befinden sich in diesem glückseligen Stand, einige in dem fröhlichen, standhaften, versiegelten Bewusstsein. Ihr Herz ist fest geworden durch Gnade, einige in überschwänglicher Empfindung. Sie schmecken und sehen, dass der Herr freundlich ist, darum glauben sie auch. Einige in greller Abwechslung, dass sie, um mit dem 107. Psalm zu reden, bald gen Himmel fahren, bald in die Tiefe fahren. Etliche mehr im Hunger und Durst als im Genuss oder wohl in der Dürre nach dem Genuss oder in Anfechtung mancher Art. O, selige Seelen, die ihr unter der Gnade seid! Sollte das nicht allerbrünstigstes Verlangen sein, unter diesen köstlichen Schirm zu gelangen? Und doch ist es nur bei den wenigsten. Wie kläglich! O, es werde doch euer rechter, ganzer Ernst, dass ihr in der Weise dahin gelangt, dass die Sünde nicht herrschen könne über euch, sondern dass die Gnade in euch herrsche zum Leben. O, wie werdet ihr dann so selig sein? Hosianna dann, mach selig, mach selig. Amen.